Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, der heute ohne mich stattfindet.
Mit Christoph Strasser.
Und ich bin Florian Kraschitzer, der heute nicht dabei ist.
Ja, wir präsentieren heute, wie angekündigt, eine sehr spezielle Folge. Und zwar hat der Robin Gemperle sich nach dem spannenden Rennen sich die Zeit genommen und war mit mir auf ein Getränk. Und der Flo war nicht dabei, weil der war in Österreich und der Robin und ich waren direkt nach dem Transcontinental Race, 2-3 Tage später, in Thessaloniki gemeinsam was trinken.
Aber das Gute ist, das wird eine Episode sein, die man selber auch anhört, weil ich nicht weiß, was passieren wird und nicht weiß, was kommt. Also gut für unsere Zahlen. Es ist wieder ein Download mehr. Dann werden wir vielleicht noch einen Tag länger in den Charts verweilen können.
Ich finde generell das so schön an diesem Sport. Ich meine, Robin und ich haben uns wirklich ein sehr spannendes und sehr knappes Rennen geliefert an der Spitze. Und es hätte durchaus sein können, dass du irgendwie schlechte Stimmung herrscht oder dass der Robin sagt, hey, was soll ich mit dem Strasser da besprechen? Der hat mich da so knapp besiegt und ich bin irgendwie enttäuscht oder so. Und auch wenn er das natürlich ist und das wird er uns dann erzählen, das macht für mich den Sport irgendwie so schön und das zeigt einfach den Spirit so, dass man unterwegs sein Bestes gibt und danach sitzt man gemeinsam dort und tauscht Erfahrungen und Erlebnisse aus und redet ganz normal miteinander. Und ich denke, der Robin und die haben uns wirklich befreundet. Wir verstehen uns wirklich gut und ich muss sagen, ich bin echt begeistert von ihm als Persönlichkeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihm so zu matchen.
Ja, und wir andere, die dieses Gespräch nicht gehabt haben, aber das mit Spannung verfolgt haben, sind sehr gespannt auf das Rennen aus Robin seiner Sicht. Mir persönlich ist wirklich aufgefallen, positiv, muss ich tatsächlich sagen, dass sie einer hinstellt und sagt, ich möchte das gewinnen und auch das Zeug dazu hat. Es gibt ja oft Leute, die sich hinstellen und sagen, sie wollen gewinnen und ja, aber er hat die Fähigkeit und er hat das Mindset dazu und stellt sich tatsächlich hin und sagt, ich möchte mein Bestes geben, ich möchte finishen, sondern er sagt, ich möchte gewinnen. Das sieht man viel zu selten, finde ich. Und das taugt man. Ja, und wir werden uns das jetzt anhören mit Fever Tree und uns zurücklehnen. Du hast die Arbeit schon erledigt, ich habe gar nichts zu tun gehabt, werden wir das anhören und dazu ein Fever Tree.
Wir wollten das letztes Mal noch machen, dann haben wir irgendwie einfach drauf vergessen, weil wir schon so fertig waren am Ende der Episode. Wir haben heute wieder Fever Tree bei uns und wollten damals auf dem ersten Platz anstoßen, das können wir heute auch noch machen. Ich mache da jetzt einmal auf.
Und meins auch bitte.
Also ich würde sagen, wir stoßen jetzt einmal an.
Wir stoßen und an. Ich werde einmal runtertrinken und du wirst erzählen, was wir da überhaupt trinken.
Genau, weil wir haben nämlich auch was zum Verlosen. Und zwar ein pinkes Fever Tree Package. Da sind insgesamt 14 Flaschen Fever Tree Raspberry Rhubarb drinnen. Dann eine Trinkflasche fürs Rad, ein Öffner, eine Baumwolltasche und ein Cocktailbuch. Also ich muss sagen, Fever Tree schmeckt mir einfach generell gut. Es ist angenehm herb, es gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und ja, gerade wenn es Grund zu feiern gibt und den gibt es aktuell, glücklicherweise, dann möchte ich einfach gern mit einem guten Mixer einen guten Drink mischen und so jetzt mal Gin Tonic und ähnliches ist halt einfach unglaublich gut, wenn man ein gutes Tonic Water hat. Was mir aber besonders gut taugt, ist Raspberry Rhubarb. Schmeckt sehr fruchtig, hat so diese leichte Himbeernote und gerade gekühlt und mit Eiswürfeln und vielleicht auch nur mit Soda zum Beispiel verdünnt, wenn man es alkoholfrei lieber möchte, dann ist das gerade im Sommer jetzt extrem gut. Und wie gesagt, wir sind heute von Fever Tree unterstützt. Und ihr könnt dieses Paket gewinnen, wenn ihr mitmachen möchtet. Es gibt nichts zu beantworten, keine knifflige Frage. Einfach ein E-Mail an sitzfleisch@christophstrasser.at, in dem ihr uns schreibt, welche Sorte euch am besten schmeckt von den vorhandenen und welche Sorten das es gibt. Das kann man nachschauen, wenn man es nicht auswendig weiß. Aber jeder, der mitspielen möchte, schreibt einfach eine E-Mail und dann wird eine oder ein Jahr ausgelost, der dann dieses Paket bekommt. Und jetzt wünsche ich Prost und viel Spaß beim Gespräch mit dem Robin. Weißt du, welcher Tag heute ist?
Ich weiß es, ja.
Ich glaube, Sonntag, oder?
Sonntag, ja. Ich bin wieder drin.
Wann sind wir jetzt zurückgekommen? Dienstag?
Dienstagabend
ja.
Und Dienstagmittag.
Ja. Genau. 5 Tage sind es her. Wie ist jetzt bei dir so das Feeling, Regeneration und Status?
Ich bin eigentlich überrascht, wie gut es geht. Also ich verglichen mit letztem Jahr habe ich auch in diesem Punkt massiv Fortschritte gemacht. Ich muss sagen, ich konnte eigentlich bereits am Mittwoch konnte ich easy wieder aufs Rad mich setzen. Also ich konnte ohne Bips mich auf den Sattel setzen. Ich war total überrascht, dass das funktioniert hat. Und ja, ich glaube, das ist schon mal ein Schritt vorwärts. Aber was ich schon habe, ist so, ich werde noch müde. Also Punkt 11:45 abends kann ich die Augen kaum mehr offen halten. Das ist ziemlich crazy.
Ist dein Hintern wieder verheilt oder war der nicht so schlimm bedient?
Der war nicht so schlimm. Okay. Nein, der ist also schon noch so. Also ist jetzt kein Baby-Hintern, aber der passt. Also ich würde sagen, das passt eigentlich relativ gut. Es war nie irgendwie ja, blutig oder weiß ich nicht was. War immer okay, völlig im Rahmen.
Und alkoholfreies Bier, herrlich.
Das ist so mein eigentlich seit Rennstart mein.
Cheers.
Prost. Mein Hauptgetränk. Ich trinke das auch im Rennen immer. Das ist wahnsinnig gut.
Ja, im Rennen, ich habe ein bisschen Respekt, dass du doch so minimal Alkohol drinnen ist, der müde machen könnte.
Mhm.
Aber eigentlich ist es ja grundsätzlich ein super Getränk, ja.
Ja, es gibt viele alkoholfreie Biere, die dann so 0,5, 0,3 Volumen,
genau.
1% haben. Das stimmt, ja.
Ich freue mich jetzt wieder, dass ich meinen Kaffee trinken kann, weil das so wie ein paar Monate vorher abgestellt, damit das Koffein besser wirkt.
Ah,
ja.
Krass.
Seitdem ich gegen Robert Müller in Bosnien verloren habe, habe ich aufgehört zum Kaffee trinken, weil ich gewusst habe, der Robert trinkt keinen Kaffee, bei ihm wirkt das so gut. Und jedes Mal bei der Kaffeemaschine zu Hause habe ich mir gedacht, Robert Müller.
Okay, ja.
Das war meine Motivation.
Das ist lustig. Mich haben das einige Leute auch gefragt, ob ich auf den Kaffee verzichte. Ja, vielleicht müsste ich das mal in Betracht ziehen, aber bis jetzt geht das schwierig, muss ich sagen. Ich kriege wirklich Kopfschmerzen, wenn ich keinen Kaffee trinke.
Ja, das heißt, dein Hintern war nie so bedient, das ist irgendwie interessant, weil ich habe schon viel mitgemacht mit schwierigen Verhältnissen und habe schon oft irgendwie Sitzbeschwerden gehabt oder auch oft keine Sitzbeschwerden. Diesmal hat es mich schon ordentlich erwischt. Also das nasse Wetter zu Beginn und dann die schlechten Straßen, das war echt, finde ich, eine Kombination, die für die Haut und so weiter schon brutal, brutal ist.
Ja, also ich glaube, bei mir hat geholfen, dass ich letztes Jahr richtig hart kassiert habe diesbezüglich. Und zwar habe ich nach diesen 3 oder 4 ersten nassen Tagen hat sich schon so ein bisschen geöffnet, also war schon ein bisschen wund und dann hatte ich Compete-Pflaster dabei und ich habe die einfach fast präventiv drauf gemacht, je eins. Und das hat wirklich perfekt geholfen. Also ich hatte wirklich eigentlich, klar, also der Hintern fühlt sich nicht wahnsinnig gut an, aber ich hatte bis ins Ziel nie. Ich muss ja nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein limitierender Faktor.
Wie lange halten die Pflaster, bevor sie sie lösen?
Ich würde sagen, der erste Satz hielt 3 Tage.
Aha.
Und dann nochmal bis ins Ziel.
Okay.
Und ich habe dann halt, also ich hatte so Alkohol-Wipes dabei, um da wirklich quasi eine saubere Grundlage zu haben. Ich glaube, das ist ein bisschen die Gefahr, oder? Dass die eben fast zu lange halten, dass man nachher unten drunter irgendwie ein Problem kriegt.
Ja.
Das muss wirklich, glaube ich, sauber sein, um die Tylers reif zu machen.
Hey, wir haben uns jetzt hier getroffen und wollen eigentlich nur plaudern, aber ich habe trotzdem ein paar Stichworte zusammengeschrieben. Und zwar für alle, die dich jetzt nicht so gut kennen, du hast ja dein quasi deinen Hintergrund als Mountainbiker. Mhm. Wie intensiv war das und wie viele Jahre hast du den Sport betrieben und auf welchem Level?
Ja, das war schon intensiv, würde ich sagen. Das war schon so, dass meine Jugend in dem Sinne davon eigentlich definiert wurde. Aber es war danach nicht, also ich habe dann relativ bald mal die Reißleine gezogen. Also ich habe eigentlich begonnen, ich würde sagen, wahrscheinlich so mit 10, 12. Und dann merkt man relativ schnell, ob man ein bisschen talentiert ist oder nicht. Und dann kommt man halt so in diese Leistungssport-Welt rein, wo es gar keine Frage mehr ist, ob man das als Kind überhaupt wirklich will oder nicht, sondern es wird einem so quasi zugesagt, dass der Traum sei, Radprofi zu werden. Und dann begibt man sich so auf diesen Weg. Dann habe ich da so eigentlich alles durchlaufen, irgendwie U15, dann U17 das erste Mal Mountainbike-Nationalmannschaft, U19 oder sagen wir so, dann U17 war ich das erste Mal so ein bisschen erfolgreich, national, und habe es dann dort eigentlich geschafft in einen Vertrag bei Scott, das ist damals Scott Swiss Power, das ist heute Scott SRAM, MTB Racing, dort einen Zweijahresvertrag zu kriegen für meine Juniorenzeit. Und das war schon so damals so der Holy Grail, Heilige Gral. Und dann hatte ich da als Teenager wahrscheinlich das Gefühl, ich sei jetzt, ich hätte es quasi geschafft, was natürlich überhaupt nicht der Fall war, und hatte zwei ziemlich sportlich, ziemlich schwierige Jahre, menschlich eigentlich im Gegenteil, aber sportlich definitiv. Und hatte dann keinen Erfolg und würde ich sagen, danach nochmal zwei Jahre so U23 Elite gefahren. Das ging dann auch sportlich wieder besser. Aber ich hatte dann eigentlich gemerkt, dass ich so ein bisschen anderes ausprobieren möchte und halt studieren möchte, und das eigentlich gar nicht mein Traum ist, Radsport-Profi zu sein. Ja.
Aber, ja. Was war dann so der Punkt für Langstreckenbegeisterung?
Das ist eigentlich lustig, dass das ist durch während der Red Hook Crit Zeit entstanden. Also ich bin, irgendwie hat man das ja dann doch so in sich drin. Man hat zwar keinen Bock mehr auf professionellen Radsport, aber irgendwie ist man doch so ein Rennpferd. Und ich hatte dann begonnen, viel Fixed Gear zu fahren.
Ich glaube, da gibt es ein paar YouTube-Videos von dir, oder?
Ja, genau, also mit Terry, Berenson.
So haben Freunde Hotlines von mir voriges Jahr während dem Rennen schon angefangen, so: Vom Gamepad weiß man nichts, wer ist das? Dann bist du gesucht worden und dann sind diese YouTube-Videos gefunden worden,
ja,
wo irgendwie hier durch die Stadt ziehst.
Durch New York, ja, und so. Genau, ja, das ist recht. Also Terry ist so ein Fixie-Boy, der einfach der oft ziemlich so viral geht mit diesen halt wilden Aktionen durch irgendwelche Städte. Der war auch so bei so Brian Safa und so, war der am Anfang, hatte der auch mal was damit zu tun, der jetzt mit dem Pitcock diesen Pass runtergefahren ist, das ist auch so völlig viral gegangen. Auf jeden Fall, in dieser Zeit bin ich Red Hook Crits gefahren, das waren quasi zu diesen Fixed Gear Fahrrädern die Rennen, die Crits dazu, die Kriterien. Und das waren eigentlich super kurze Events, und wir hatten da aber so als Gruppe von Freunden jeweils mit unseren Fixies so Bikepacking Trips in irgendwelche Städte gemacht. Uns hat es irgendwie fasziniert, mit einem Gang ohne Bremsen von Aarau, unserer Stadt aus, in irgendeine Stadt zu fahren, so minimalistisch wie möglich. Und dann, ja, habe ich gemerkt, dass das eigentlich etwas ist, wo ich später an die Grenzen komme als meine Begleitenden. Und dann hat Julian, das so das war wahrscheinlich so der Kopf der Gruppe, hat eigentlich mal gefunden, ja, du könntest doch mal Transcontinental fahren. Und dann ist es ziemlich eskaliert.
Also das Transconti letztes Jahr war der erste, oder?
Das war mein erstes Rennen in dem Sinne.
Ja, voll. Ich weiß nicht, ich habe ja natürlich voriges Jahr erst mit dem Unsupport angefangen. Ich habe schon versucht, über andere Teilnehmer natürlich ein bisschen was zu wissen und zu finden und zu schauen, wer ist da dabei. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von dir vorher auch nichts gewusst, und dann warst du voriges Jahr beim Transcounty dabei, und ich habe mir gedacht, Adam Bierleck, logisch, großer Favorit, Ulrich Bartholmös genauso, und dann bist du da plötzlich mitgestartet und warst die ersten zwei Checkpoints und es waren dann 3 oder 4 Tage, warst du ganz vorn dabei, teilweise in Führung oder teilweise warst du immer in einer Stunde ganz vorn dabei. Mhm. Also ich glaube beim Checkpoint 2 warst du ein paar Kilometer vorher pausiert, sonst wärst du da als Erster gewesen.
Ja, genau.
Und so warst du quasi ein paar Kilometer davor als Erster, bist dann aber nach der Schlafpause erst zum Checkpoint hin.
Genau.
Aber du warst ganz vorn dabei und immer nur, what the fuck? Erstens, wer ist das und warum ist der so gut? Das war irgendwie schon faszinierend. War das voriges Jahr für dich so, war das so geplant, dass du so schnell startest? Hast du dir das zutraut oder bist du einfach wütend drauf losgefahren?
Ja, ich glaube, es war so ein bisschen eine Mischform aus schon seriöser Vorbereitung und quasi, ich sag mal, kompetenter Einschätzung, was möglich ist, aber auch einer gewissen Blauäugigkeit. Also ich glaube, so im Nachhinein muss ich sagen, ja, das war schon klar, dass da nach der Hälfte des Rennens irgendwie, dass ich da ein bisschen explodieren werden muss. Und dann aber habe ich schon auch gedacht, dass ich sicher eben, oder sagen wir so, ich hatte, glaube ich, schon auch Bock darauf, einfach mal zu schauen, was möglich ist. Und ich hatte Lust darauf, das Ganze so ein bisschen aggressiver anzugehen, als man das vielleicht traditionellerweise machen würde. Und so gesehen, ja, war das schon geplant, aber es war auch irgendwo in meinem Hinterkopf, dass das wahrscheinlich nicht bis ins Ziel völlig gut gehen kann. Genau.
Ja, aber es war eigentlich nicht der große körperliche Einbruch in dem Sinn, oder? Also nicht von der Fitness her, sondern eher vom, wie du schon gesagt hast, so Sitzprobleme oder so gesundheitliches Thema eher, oder? Wo du dann in war das in Slowenien oder Kroatien?
Nein, das war sogar noch in Kroatien. Also, ja. Nein, nach Slowenien, aber ja, das war in Kroatien.
Du hast ziemlich einen Tag verloren.
Ja, genau. Ja. Aber ich sehe so Dinge immer so ein bisschen als Konsequenz von irgendwie anderen, oder das ist ja einfach eine Grenze, die man erfährt. Oder? Ja. Ich glaube, ich hatte diese Sitzprobleme, weil ich zum Beispiel mich zu wenig professionell vorbereitet hatte in Bezug auf Bikefitting, weil ich keine Erfahrung hatte, um Zeichen zu erkennen, wie diese Sitzprobleme zustande kommen, und weil ich einfach wahrscheinlich so schnell fuhr, dass dieses ganze Rippchen am Hintern einfach sich x-fach multipliziert hat, und deswegen ging ja der Hintern danach auf. Ich hatte dann dadurch schon auch den Vorteil, dass ich ja dann einfach auch mal 12 Stunden mich hinlegen konnte, was mich dann wieder frischer macht für die zweite Hälfte. Also ich glaube, ja, das war vielleicht nicht direkt der physische Einbruch, aber der kam schon, also der war schon, wie soll ich sagen, das war nicht einfach so ein doofer Zufall, dass ich da Sitzprobleme bekam. Ich sehe das immer so ein bisschen gesamtheitlich eigentlich. Ich glaube nicht, dass man...
Du hast ja voriges Jahr extrem wenig geschlafen, oder, zu Beginn. Habe ich das richtig so am Schirm gehabt?
Ich
ganz nicht kurze so Powernaps und so?
Nein. Ich habe schon so 3 Stunden Schlafpausen habe ich schon gemacht. Aber ich würde sagen, die Pace war sicher sehr hoch. Und vor allem, weil man dann spätestens nach Checkpoint 1 eben schon gemerkt hat, okay, so einfach nur ein völlig... Die gibt es ja immer so, die kompromisslosen Schnellstarter, wo dann sofort eindeutig klar wird, dass da auch nicht mehr dahinter ist als
ich glaube, dass du so gut erinnern, letztes Jahr der Holländer, der Marsman
mit dem Time Trial. Mit dem
Zeitvorrat, der hat, glaube ich, noch 20 Stunden oder gefühlt 10 Stunden Vorsprung gehabt auf alle anderen. Und das dann irgendwann so am zweiten oder noch 2,5 Tage war Schluss. Und
ja, den hat's glaube ich hingelegt sogar.
Oder? Ja, irgend dann getroffen, da ist er gerade mit ein bisschen mit den Wunden vom Sturz, hat er gerade ein bisschen gehadert und ist ganz langsam gefahren. Und dann hat er nur gesagt, nein, er findet das geil. Er taugt es, schnell zu starten, und ja, der Rest ist ihm nicht so wichtig.
Ja, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, aber es ist zumindest eine Haltung, das hilft schon mal.
Der zieht das durch.
Ja, genau. Nein, aber ich habe dann, bin dann sicher auch so super in Flow gekommen und habe dann mega viel Zuspruch erhalten, halt über Social Media auch, und habe irgendwie gecheckt, die Leute finden das noch, noch geil, wenn da jemand kommt und einfach mal schaut, was so möglich ist. Und deswegen habe ich es dann auch völlig auf die Spitze getrieben. Und also war aber auch mega ready, das so zu tun, glaube ich. Das war schon irgendwo.
Ja, und ich weiß nicht, ich bin voriges Jahr an dir vorbei, wie du gerade den Pausetag gemacht hast, irgendwie, da in Kroatien. Also ich habe es halt nur am Tracker gesehen, dass du jetzt irgendwie vor mir zum Stehen kommst und dann, als ich vorbei bin, irgendwie später dann wieder losgelegt hast. Aber trotzdem bist du noch dann richtig solide fertig gefahren in den Top 10. Und ich habe mir schon gedacht, au weh, das wird sehr hart, wenn du quasi so schnell startest und so lang stehst, dann ist vielleicht im Kopf auch der Schalter umgelegt, quasi Rennen vorbei und Motivation weg und so.
Nein, ich glaub, weil ich eben schon so mit dieser Lust einfach mal zu schauen, was passiert, und mit dieser Lust so ein bisschen, vielleicht auch alle ein bisschen nervös zu machen.
Ja, das ist gelungen.
Das glaube ich schon gelungen. gestartet bin, habe ich mir aber schon auch gesagt, okay.
Ich habe die gleiche Idee gehabt, weil ich mich selbst auch nicht als Favorit gesehen letztes Jahr. Ich bin halt im Gegensatz zu dir sehr vorsichtig gestartet und habe am Schluss dann, glaube ich, alle nervös gemacht.
Ja, das war ein bisschen erfolgreich. Stimmt, wobei das hat man von außen ja auch so gelesen, als sei das eine super kalkulierte Taktik, oder? Also wie ich sehe das, ich glaube, so die Szene sieht es immer noch so aus, okay, das war genau so geplant. Und ich weiß nicht.
Jein, also vorsichtig starten war schon geplant, aber eine Stunde lang im Kreis fahren, weil ich das Hotel nicht finde und mir die Bremsflüssigkeit auslassen und zwei Defekte, wo ich selbst nicht gescheit reparieren habe können, das war alles nicht so geplant.
Ja, klar.
Aber grundsätzlich war schon mein Plan ja, defensiv zu starten und im zweiten Teil den Rhythmus zu finden und dann halt irgendwie ein bisschen aufzudrehen, wenn möglich.
Ja.
Also eine Frage, was mich noch voll interessiert, du bist ja mittlerweile schon andere Rennen auch gefahren, also im Mountainbike-Bereich, die Ultras, aber wenn du vom Mountainbike kommst, warum war nicht dein erstes Ziel sozusagen sowas wie Silk Road oder Tour Divide oder Atlas Race oder so, warum war es dann doch ein Straßenrennen, wobei wir wissen ja, Svens Conti hat eh genug
relativ
Offroad-Passagen drin.
Theoretisches Straßenrennen. Also ich fahre immer mit dem Gravel-Bike eigentlich sowieso. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube auch, dass eigentlich so mein wirkliches so Traumrennen oder das, was ich wirklich irgendwann unbedingt gewinnen will oder vor allem auch machen will, mal zuerst, da ändert sich es dann vielleicht ein bisschen, ist eben doch Silk Road.
Ja.
Dann ist es aber so, dass ich davor, glaube ich, mehr Respekt habe als vor dem Transcontinental zum Beispiel. Und ich habe bis heute mega Respekt vor Silk Road. Ich weiß nicht wieso. Mir haben auch viele Leute gesagt, dass, hey, wenn du Atlas gefahren bist, kannst du Silk Road auch fahren, aber irgendwie bin ich noch nicht am Punkt, wo ich so völlig wirklich mit dem Selbstbewusstsein dahin gehen könnte und sagen könnte, okay, jetzt all in Silk Road Mountain Race. An dem Punkt bin ich irgendwie noch nicht. Und dann das andere war sicher so, dass ich nach meiner Mountainbike-Karriere so eigentlich generell ein bisschen eine Aversion entwickelt hatte gegenüber dem Mountainbike. Und das kam erst wieder, ich sage jetzt seit 3-4 Jahren, dass ich wieder finde, hey, Mountainbike ist eigentlich das, was ich fast am liebsten tue. Deswegen würde ich sagen, war es dann das Transcontinental. Und was ja schon ist, irgendwie ziehen einem diese großen Zahlen ja dann doch an, oder? Und zu sagen, hey, ich durchquere einen Kontinent, fahre 4.500 Kilometer Rad, ist irgendwie so ein bisschen die bessere Punchline, als zu sagen, ich fahre mit dem Mountainbike mal kurz durch die Schweiz oder so. Das hört sich ein bisschen weniger sexy an. Also man funktioniert ja irgendwie dann doch so.
Ja. Und ich meine, der Mythos Transcontinental ist halt einfach stark, oder?
Extrem, voll. Ja. Also ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, Silk Road kannte ich irgendwie so ein bisschen wegen Social Media und wegen den epischen Bildern. Und Transcontinent, und ich habe das aber gar nicht so direkt als eine Szene gelesen, zusammen mit Transcontinental. Transcontinental war so diese mystische Herausforderung, die so wirklich nur so die ganze durchgeknallten machen. Und Silkroad war irgendwie dann fast auf eine komische Art ein anderer Event. Ich habe das nicht gecheckt, dass das so eine Welt ist. Zu Beginn natürlich.
Ja, und das TCR war dann doch, glaube ich, das erste in Europa in der Form. Dann glaub, mit dem Mythos halt rund um Mike Hall und so weiter. Und was ja auch wirklich geil ist, man erlebt so viele verschiedene Kulturen, oder? So viele verschiedene Länder. Von Nordosteuropa nach Nordwesteuropa nach Südosteuropa ist ja doch ein großer Unterschied, wenn du die Menschen anschaust und auch die Religion und wie es auf der Straßentour geht und die Architektur und alles. Ne? Das ist jetzt schon eine geile Reise.
Ja, ich finde auch, dass das einen Großteil vom Transcontinental ausmacht. Ich finde so diese Entwicklung vom Start ins Ziel, die ist ja sowieso gegeben, aber was ich fast spannender finde, sind so die kleinen Nuancen. Also zum Beispiel, wie sich Bosnien-Herzegowina und Montenegro verändert oder wie sich es dann von Albanien wieder nach Griechenland verändert. Das selbst ist auch crazy interessant. Das checkt man gar nicht, dass das wirklich so eindeutig spürbare Unterschiede gibt. Dann einfach weil es so eine Grenze gibt, wo man seinen Pass zeigen muss. Und da dreht sich dann ganz vieles plötzlich.
Irgendwie passt so lustig zusammen, man wird selbst während dem Rennen immer ein bisschen müder und träger und auch langsamer in seinen Aktivitäten, ne? Beim Einkaufen. Wir haben uns ja auch mal getroffen beim Einkaufen am Parcours 1 oben in Splügen. Ja. Genau. Und jeder von uns die volle Hektik, Flaschen anfühlt und weiter. Ne? Und dann in Griechenland stehst du halt und wartest dann mit 5 Minuten, bis jemand aufsperrt oder bis überhaupt jemand die Kasse einschaltet. Und dann erklärt er dann noch seine Lebensgeschichte, dass er mal in Österreich LKW gefahren ist und er war schon mal in Wien und dann hörst du ihm zu und dann vergehen 10 Minuten und irgendwie, es ist alles entschleunigt, du selbst und die Umgebung auch.
Ist auch gar nicht mehr so schlimm. So.
Genau.
Ich habe irgendwie in anfangs Italien hat irgendeine Familie so Leberkäse-Semmel bestellt. Dann musste diese Verkäuferin, die diese Tankstelle bediente, halt diese Semmel aufwärmen und die hatte wirklich eine Viertelstunde bis und hat nichts anderes gemacht in dieser Zeit. Hey, und ich bin durchgedreht.
Ja. So.
Und dann in Griechenland habe ich mir selbst irgendwelche Gyros oder Souvlakis bestellt, als ich an einer Haltestelle oder als ich einfach Hunger hatte und es war völlig egal.
Ja.
Also, das ist schon auch lustig, wie sich das so entwickelt.
Und eines der Dinge, das sich auch so entwickelt, ist halt immer die Geschichte mit den Hunden. Und ich weiß ja noch, du hast voriges Jahr im Ziel angekommen, ins Krankenhaus müssen. Du hast ja irgendwo, Rumänien, Bulgarien oder so, ein Problem gehabt mit einer Hundeattacke.
Ja, das war in Rumänien, genau.
Ja. Wie war denn das oder was ist denn da passiert?
Das war eigentlich, also es hört sich viel schlimmer an, als es eben ist. Oder ja, doch, ist schon nicht angenehm. Aber ich wurde eigentlich am Tag, also gab ich dort diese Fähre, wo man von Rumänien nach Bulgarien rüberfuhr. Und ich hatte in der Nacht zuvor so wirklich einen massiven Breakdown. Also ich hatte eine Riesenkrise. Und bin dann ins Hotel und habe gewusst, okay, ich kann 4 Stunden schlafen. Und wenn ich dann aufwache, dann muss ich wirklich 250 Kilometer Vollgas fahren, damit ich die Fähre erreiche, welche mir quasi erlaubt, dass nach hinten und nach vorne nichts mehr möglich ist. Das war dann so mein Ziel und deswegen bin ich irgendwie morgens um 3 aufgestanden und wirklich Vollgas auf diese Fähre geballert. Und dann hat mich nach 50 Minuten hat mich so ein Hunderudel verfolgt und einer davon hat mich einfach gebissen. Und es war aber wirklich so, dass das waren glaube ich 15 Hunde, also wirklich viele. Und ich war da sowieso schon völlig abgestumpft, weil letztes Jahr mit den Hunden war wirklich, wirklich schlimm.
Es war echt brutal, ja.
Also das ist kein Vergleich dieses Jahr, das würde ich behaupten.
Es ist immer, glaube ich, Glück und Pech, du kannst am gleichen Ort zu unterschiedlichen Uhrzeiten vielleicht.
Ja, weil ich habe jetzt auch doch viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, es war mega schlimm mit den Hunden.
Genau, und ich muss auch sagen, Griechenland und Albanien war mega wenig. Also wirklich kaum. Ja. Letztes Jahr war es echt schlimm und ja.
Vielleicht haben wir die einfach aufgescheucht dann für die nächsten Fahrten.
Wir haben es aufgeweckt und hinter uns waren es aggressiv.
Nein, aber ich, auf jeden Fall war es so, dass ich sah diese 15 Hunde und ich hatte einen angesehen und ich wusste, okay, und das wirklich nach tausend Hunden, die mir nachgerannt sind. Ich habe den angeschaut und ich, im Nachhinein muss ich sagen, es war klar, dass der Hund mich beißen würde. Weil der hatte richtig Bock. So, also der war auch der Letzte, der mir noch nachrannte von diesen 15 Hunden. Und das finde ich auf eine Art fast ein bisschen beruhigend zu wissen, dass man das den Tieren fast ansehen kann, dass die ein bisschen aggressiver sind. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das immer so ist, aber ja. Dort in dem Fall war es so. Und dann habe ich es schon gecheckt, dass der mich ziemlich erwischt hat, aber es war so unter dem Sockel und ich habe dann so in meinem Ding irgendwie das gar nicht so als schlimm taxiert. Ich dachte so, ja, lustig, Hundebiss.
So ein Knöchel, Achillessehnen.
Genau, so auch nicht so blutig oder so und auch nicht so viel Fleisch. Und ich habe mir dann gesagt, okay, wenn ich es durch den Socken bluten sehe, dann sollte ich vielleicht mal schauen, was ist. Und dann ist aber nichts passiert, ist wahrscheinlich auch so wegen der Kompression des Sockens, hat sich da nicht viel getan. Und dann irgendwann habe ich so eine Instagram-Story gepostet, haha, Dogbite, so in dem Stil. Und im Ziel war das fast wieder vergessen von mir und mein Bruder hat mir dann aber angerufen, hey, und hat gesagt, hey Junge, so ein Hundebiss ist im Fall richtig, richtig gefährlich. Du musst, weil ich hatte keine Tollwutimpfung, was auch fahrlässig ist, das sollte man nicht durch diese Länder fahren, ja. Und Tollwutimpfung, das ist ganz klar. Und ja, dann habe ich irgendwie noch gedacht, ich könnte mich da irgendwie rauswinden, habe noch die Fiona gefragt, ob man da wirklich impfen gehen müsse und die fand so, ey, bist du eigentlich völlig Banane. logisch muss man das impfen, das müsste man sogar rausschneiden, hat sie mir gesagt. Ich weiß nicht, ob sie mir ein bisschen Angst machen wollte, das haben sie dann nicht gemacht. Aber
falls es jemand weiß, die Fiona Kolbinger, die war sie vor dir oder nach dir im Ziel? Oder?
Sie war nach mir im Ziel, aber ich habe dann noch einen Penalty gekriegt.
Okay.
Und weil ich diesen
Border Crossing. Und sie ist halt Ärztin.
Genau.
Sie ist genau.
Ja. Ich dachte wirklich, sie sagten so, nein, das ist nicht so schlimm. Und ich habe noch so gesagt, ja, ist ja unter dem Socken. Da kommt ja nicht, das ist ja ein Socken, den du 10 Tage anhast, ja. Ist wahrscheinlich nicht der optimale Schutz.
Super hygienisch.
Genau. So war das. Und ja, und dann ging ich ins Spital und es war ziemlich schwierig. Die meinten dort, ich sei sturzbetrunken, weil ich wirklich ging nur mit den Fahrradhosen, ich hatte noch nichts gekauft. Ja. Und war halt völlig übermüdet und dreckig. Und ja, dann haben die mich irgendwann gefragt, bist du besoffen? Was willst du eigentlich?
Ja.
Und dann aber irgendwie nach 3-4 Stunden Sprachbarriere versuchen zu überbrücken, hat es dann irgendwann geklappt. Ich hatte dann aber auch schon Kontakt mit so einer Schweizer Ärztin, die das ein bisschen gemanagt hat. Genau. Es ist dann eigentlich gut ausgegangen, aber es ist sicher jetzt nicht die vorbildliche Art und Weise, mit einem Hundebiss umzugehen.
Du kriegst ja dann auch sowas wie eine sowas ähnliches wie Impfung, oder? Im Nachhinein?
Mhm.
Oder sowas zur Immunisierung?
Ich glaube,
zählt das dann quasi für die Zukunft als Impfung, oder musst du dann später noch extra impfen gehen?
Nein, ich habe die jetzt. Also ich musste dann innerhalb von, sage ich, 4 Wochen 4-mal impfen gehen. Und dann machen die so einen Test, ob du genug Antikörper gebildet hast. Was du aber auch noch machst, und das müsstest du eben, glaube ich, nicht, wenn du die Impfung schon hättest, du machst noch so eine aktive Impfung, die direkt in die, oder eine aktive, oder die eine ist aktiv, die andere passiv, die du direkt in die Wunde reinmachst. Und das sind wirklich so, 10 ziemlich fette Nadelstiche direkt in, das hat richtig wehgetan, direkt in die Wunde rein. Und das ist auch nicht, das ist nicht so ein angenehmer Teil. Aber ich habe jetzt eine tolle Impfung und es funktioniert. Und ich empfehle es auch allen immer.
Ja.
Das so zu tun.
Also ich folge es ja vor dem Rennen, mir das noch, es war ganz im letzten Moment, weil das dauert ja ein paar Wochen, du brauchst ja dann Pausen dazwischen und da ist es gerade noch rausgekommen, dass ich es vor dem Stadion wie abgeschlossen habe.
Mhm.
Aber das war im Prinzip immer eine meiner größten eigentlich Ängste oder so, dass jetzt sowas passiert.
Mit den Hunden?
Ja, genau.
Aber hast du das in der letzten Sekunde gemacht mit der Tollwutimpfung, weil du es nicht wusstest zuvor? Oder
ja, weil ich ein bisschen spät angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, weil ich mir gedacht habe, man geht dort hin und holt sich eine Impfung. Aber dass das halt ein paar Wochen dazwischen quasi Pause braucht und dass man mehrere Impfungen kriegt, nicht nur eine, das war mir zuerst nicht so klar. Und dann war es jetzt schon, ich glaube, Juni oder so und hast du Mitte Juli muss es fertig sein und das war dann schon ziemlich knapp. Genau. Ja. Und eigentlich ist es, glaube ich, bei mir deswegen, weil ich ja voriges Jahr mal in Rumänien trainieren war, ein paar Tage, und da ist mir bewusst worden, wie brutal die Hunde da unterwegs sind. Da habe ich auch so ein richtiges, schlimmes Erlebnis gehabt, oben auf dem Parcours auf 2000 Meter, da sind ein paar Hirtenhunde nachgerannt, und da habe ich einfach noch nicht gewusst, wie ich reagieren muss, und das, da habe ich echt wirklich Angst um mein Leben gehabt. Das war extrem, extrem einer der schlimmsten Momente meines Lebens.
Ah, was? Das war Transalpina.
Ja, genau. Da bin ich irgendwie dann, weißt du, instinktmäßig willst du davonfahren, und ja, das war klar. Die Straßen so, oder dieser Wanderweg mit so viel Schotter, ich bin da nicht gescheit vorwärts gekommen. Die Hunde waren so schnell, so aggressiv, die waren auch 7 an der Zahl. Und ich habe gewusst, da ist kein Handyempfang, da ist kein Mensch, der mir hilft. Ich bin da komplett allein mit 7 Hunden, und wenn wir die jetzt angehen, dann habe ich irgendwie echt Angst um mein Leben gehabt.
Ja.
Und irgendwie haben sie dann irgendwann aufgehört, mich zu verfolgen. Aber da habe ich gewusst, okay, ich muss im Rennen wieder da durch, und ich brauche diese Impfung einfach auch nur im Kopf, weil wenn du weißt, du hast einen gewissen Schutz,
und hilft schon,
dann weißt du, okay, auch wenn dich jetzt der Hund beißt, dann wirst du jetzt nicht an dem sterben, sondern du bist dann ein bisschen entspannter.
Ja, verstehe ich.
Weil du weißt, der Biss ist nicht dein Lebensende. Ist er sowieso nicht. Aber wenn du halt wirklich dann vielleicht niemanden hast, der da schnell genug hilft oder so.
Ja, dann ist schon
unterschiedlich. Genau.
Ja, gut, so Herdenhunde sind natürlich nochmal ein anderes Kaliber als irgendwie so diese streunenden, halbdomestizierten Hunde dann in diesen rumänischen Dörfern und so.
Aber ja, zum Glück alles gut gegangen.
Ja, ja.
Und
aber ich glaube zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie das eben Punkte gab, die ich extrem blauäugig angegangen bin. Also ich wusste so, hey, es gibt Hunde, das ist ein Problem, aber es waren auch so, ja, das schaue ich dann mal, wenn ich dort in Rumänien bin, wie ich damit umgehe.
Hast du mal mit einem Hundetrainer geredet oder so?
Nein,
nichts. Das habe ich auch noch gemacht, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie ticken Hunde eigentlich, was geht in dem Kopf vor von einem Hund und warum ist der aggressiv oder so, und wie kannst du halt am besten reagieren, dass du ihm die Aggressivität irgendwie nimmst. Und das haben wir jetzt eh schon auch von der Rennleitung gehört und Briefung und so, dass halt die am besten ist einfach langsamer werden, stehen bleiben, und dann legt er den Schalter wieder um und wird friedlich. Und umso das schneller du flüchtest, umso schneller verfolgt er dich irgendwie. Das musst du erst einmal, du musst einmal sozusagen die Eier haben, wenn die jetzt ein paar Hunde angehen,
ja, voll bremsen, Gas, ja,
dass du sagst, okay, jetzt stelle ich mich da ganz gemütlich hin und lasse es auf mich zukommen.
Ja.
Puh, das ist nicht so ohne.
Ja. Aber wenn du es mal einmal getan hast, dann funktioniert es super, genau. Nein, ich habe nicht mit einem Hundetrainer gesprochen, aber eine Freundin meiner Mutter hat mal, mit ihr habe ich mal über diese Hundepfeifen gesprochen, die es gibt. Und weil ich glaube, das ist für gewisse Teilnehmenden ein Thema, so eine Pfeife mitzunehmen. Und die hat mir gesagt, das funktioniert einfach so in 90% der Fällen, und dann gibt es 10%, die dann so richtig aggressiv werden. Also das war so das Einzige, was ich wusste, dass das zum Beispiel keine Lösung sei. Oder auch so diese Pfefferspray-Thematik, das habe ich mir schon auch dann überlegt, ob das helfen könnte.
Hast du einen dabei gehabt, oder?
Nein, eben nicht, weil ich dann schon gecheckt habe, okay, es hat viel zu viele Hunde, um da irgendwas zu tun. Also erstens, du kriegst ihn gar nicht nach vorne gekramt, und dann nach 2 Tagen ist er sowieso leer.
Du hast, glaube ich, keinen dabei. Wir waren dabei, ja. Aber noch nie verwendet, und ich muss auch sagen, ich hätte schon, das würde ich nur im allerletzten Moment machen, wenn es nicht mehr anders geht. Und ich glaube, die Gefahr ist nicht unbeträchtlich, dass man sich selbst dabei
irgendwie... Ja, das stimmt, auf dem Fahrrad, das ist ja eigentlich
mit noch dem Wind. Und vielleicht irgendwie, wenn du das im Fahren machst und du haltest in die falsche Richtung oder irgendwas passiert, dann kannst du selbst wieder ziemlich ausnocken.
Ja,
das stimmt. Also das muss man auch gut überlegen.
Ja, und könnte es nicht noch zum Problem werden an der Grenze plötzlich? Ist das easy?
Ja, vielleicht, ja, mir hat aber niemand so genau durchsucht. Also mit dem Rad bei der Grenze hat niemand genau geschaut. Einfach nur Stempel in Pass und weiter.
Ja, ich hatte jetzt eben 2 Freunde, die einfach so freizeitmäßig nach Griechenland fuhren mit dem Fahrrad.
Sonst, was der, wenn der Zöllner blöd wird, ich habe ihn Pfefferspray, ich kann ihn zu Ende ausnocken.
Dann gibt es wahrscheinlich ein DNF. Dann,
ja, vermutlich.
Penalty vom Zöllner. Nein, aber die wurden eben komplett auseinandergenommen. Die mussten alle ihre Taschen auspacken. Und dann, ja. Aber
ja, wie war das? Du hast jetzt heuer beim zweiten Transconti-Start im Vorfeld hast du das Atlas Race gewonnen. Du hast Hope 1000 gewonnen und du warst für viele, auch für mich, so irgendwie Favorit auf dem ersten Platz. Und selbst ist man natürlich immer ein bisschen vielleicht anders drauf, aber wenn man von außen so ein bisschen Erwartungshaltung spürt, hat dich das irgendwie beschäftigt oder hast du das weggeschoben oder hast du das gar nicht so wahrgenommen? Weil ich zum Beispiel bei dem Interview mit dem Transcontinental Medienteam habe ich gesagt, da haben sie natürlich gesagt, ja, Christoph Strasser, Titelverteidiger, wer soll dich schlagen und so weiter. Und ich habe gesagt, naja, erstens der Robert Müller und zweitens der Robin Gemperle. Also die beiden sind für mich halt so auf gleichem Level mindestens gleich gut wie. Also ich würde sagen, einer von uns dreien sollte das Rennen gewinnen, wenn nichts Schlimmes passiert. Und ich habe jetzt nicht versucht, dir Druck aufzubauen, aber für mich war natürlich klar, das, was du letztes Jahr gesagt hast und heuer im Frühling, du bist einfach noch ein Level besser geworden und logischerweise wirst du Sieganwärter sein. Mhm. Hat dich das irgendwie gestresst oder so?
Nein, ich glaube überhaupt nicht. Okay. Nein, also für mich war trotz allem, also für mich war auch klar, dass eben den Robert gibt es irgendwie, den ich aber überhaupt nicht einschätzen konnte. Ich wusste einfach, dass der irgendwie krass drauf sein muss, aus irgendeinem Grund. dann für mich gab es schon auch noch Mara, ja. den ich da bin ich überzeugt, dass auch, ich glaube, er ist auch super motiviert, das Ganze so ein bisschen auf ein neues Level zu
absolut,
heben
von sich aus. Ja.
Ich sehe das auch so ein bisschen als so eine, ich und er sind vielleicht so ein bisschen die jüngere Generation, die da noch Entwicklungen oder die dann wirklich noch Schritte nach vorne machen kann.
Ja, vor allem ihr, was ihr beide gemeinsam habt, der Marin Saint-Exupéry nochmal. Genau. Nochmal ausgesprochen im ganzen Namen. Ihr kommt ja da beide aus der ähnlichen Richtung, so vom Offroad-Sektor ursprünglich. Und
ich glaube, das könnte man
und nicht sagen, vom Straßenradsport in dem Sinn. Mhm. Also so eine gewisse Ähnlichkeit vielleicht noch.
Ja, das stimmt eigentlich, ja. So.
Er hat auch das Atlas Race schon gewonnen.
Stimmt, ein Jahr
vor dir.
Ja, und er hatte den Hope 1000-Rekord vor mir.
Okay,
das ist eigentlich noch lustig. Yeah. Nein, aber also für mich war trotzdem klar, okay, Nummer 1 Favorit ist Christoph, also du. Und dann gab es so für mich ja diese vier Athleten, die wir jetzt eigentlich genannt hatten. Und ich dachte dann, vielleicht gibt es noch irgendwie ein, zwei, den ich nicht kenne, den ich nicht auf dem Radar hatte. Aber ich hatte schon das Gefühl, okay, diese vier werden es eben sein. Und was ich für mich schon, also für mich war schon klar, ich will versuchen, das Rennen zu gewinnen, ganz klar. Ich wusste auch, dass ich sicher eine Schippe drauflegen konnte, für mich mit letztem Jahr. Ja. Und dann wusste ich aber nicht, wie gut so dieses, wie sagt man, also ich bin zwei Mountainbike-Rennen gefahren und da habe ich gecheckt, okay, das habe ich richtig im Griff. Und dann wusste ich nicht, wie gut dieser Wechsel auf die Straße funktionieren würde. Halt wieder wirklich die langen Distanzen und so. Deswegen habe ich mich sicher zum Favoritenkreis gezählt, aber ich glaube, ich konnte eigentlich relativ gut damit umgehen, weil ich doch wusste, da stehen wir schon mal, zumindest am Start, noch sicher jemand vor der Sonne und dann mit Robert, der dich dann geschlagen hat, am Beehard, halt noch eine andere Person hatte, da noch mehr, da gab es mehr Interessierte.
Ich meine, so ein bisschen Erwartungshaltung kann ja motivierend sein.
Ja, also ja. Voll. Also ich bin ja auch jemand, der eigentlich Spaß daran findet, klar zu sagen, was er will. Und dann finde ich, dann soll man ja dann nicht überrascht sein, wenn die Erwartungshaltung dann auch plötzlich dem entspricht, was man sucht oder was man
behält. Ja, du hast dir dann unterwegs, ich glaube im Transcontinental Podcast ist das einmal gespielt worden, oder ich glaube ja, dass du immer gesagt hast, was für dich wirklich zählt, ist der erste Platz und ob du dann zweiter, dritter, vierter wärst, ist im Prinzip schon eigentlich egal. Und ja, dass du da bereit bist, hier und da was Riskantes zu machen, wenn es dann um die Routenwahl zum Beispiel geht. Das werden wir dann eh noch kurz vergleichen, weil da sind wir komplett anders drauf. Finde ich eigentlich cool, weil manche reden jetzt um einen heißen Brei herum oder sind sehr, tun sehr tief stapeln irgendwie unter dem Deckmantel der, keine Ahnung, Bescheidenheit. Und du sagst schon, was du dir denkst und was dein Ziel ist.
Ja, das würde ich schon sagen. Ja. Also ich glaube, man muss trotzdem noch ein bisschen differenzieren. Für mich gibt es einfach auf dieser Ebene des Rennens gibt's den ersten Platz oder dann egal welche.
Ja.
Es ist aber nicht so, dass das ausschließt, dass ich als Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-Platzierter nicht die gleich großartige Erfahrung gemacht habe, wie ich das als Erstplatzierter gemacht habe. Nur finde ich eben diese Erfahrung, dieses den Kontinent durchqueren mit auf eigene Faust, mit dem eigenen Fahrrad, die ist ja wie gegeben. Es ist klar, dass man crazy Dinge erleben wird. Und das ist für mich schon extrem viel wert. Das finde ich, also das bedeutet mir die Welt. So.
Ja.
Aber es gibt dann trotzdem eben diesen einen Aspekt und der heißt Rennfahren. Und dort ist der Fall eben schon klar, dort gibt es erster Platz oder sonst ist ein bisschen egal.
So. Ja, ja.
Und ja, jetzt natürlich, so wie das Rennen dann verlaufen ist, ist ja der zweite Platz, kommt einfach so mit ein bisschen Interesse. Das fragen halt jetzt, weil es so dieses Battle ein bisschen gab. Aber am Ende...
Ja, das Battle war ja unglaublich. Also, ich habe es das erste Mal so richtig realisiert, dass das ein brutales Battle werden wird, als wir uns getroffen haben bei Parcours 1.
Mhm.
Du bist ja vor mir durch Basel durch. Ich glaube, es sind ja alle so ziemlich durch Basel. Oder
ich glaube, 99%.
Ganz wenige, genau, die das nicht getan haben. Und dann hat es sich irgendwie aufgeteilt. Ne? Die wiederum 99% sind irgendwie zu der gesperrten Achsenstraße hin und dann entweder westlich oder östlich vom Vierwaldstätter See durch irgendwie mehr oder weniger schwierige Offroad-Passagen.
Ja.
Und ich bin halt einer der 1% gewesen, die da mega Umweg gemacht haben übers Rheintal.
Genau.
Ja. Weil es halt, ich wollte absolut den Gravel vermeiden. Und ich war dann eigentlich überrascht, dass ich trotzdem am Parcours 1 quasi mit dem Florian zu der Zeit dir quasi innerhalb von 5 Minuten den Parcours begonnen habe. Ne? Ich bin euch entgegengekommen, kurzes Hallo winken und ich habe dann noch, glaube ich, 3 Minuten gebraucht, ich habe mich ausgezogen, ich hab noch am Handy dokumentiert, dass ich dort bin.
Ja, weil du runtergefahren bist.
Genau, dass man nicht am Tracker vielleicht fälschlicherweise glaubt, ich bin zu früh umgedreht oder so. Also einfach so ein Screenshot mit GPS-Standort und so.
Ja.
Und dann habe ich versucht, euch einzuholen. Und dass das dann quasi ein tagelanges Kopf-an-Kopf-Rennen wird, hätte ich mir nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, war schon speziell. Also war schon... Ich hätte nicht gedacht, dass das... Oder ich sage, mich hat total überrascht, dass ich zu Beginn so weit vorne war. Weil eigentlich meine Schlafstrategie, die war ziemlich konservativ zu Beginn. Also ich habe wirklich, wirklich viel geschlafen für so ein Rennen. Und da hat sich wahrscheinlich dein Umweg und meine Schlafstrategie genau so ein bisschen aufgehoben.
Ich war überrascht, dass du, also ich werde so in meinem Kopf, warst du vielleicht 5 Stunden in der Pause oder so circa?
Ja, circa.
Und ich war 3 Stunden und dann habe ich quasi mit den 2 Stunden, die du mir da quasi gegeben hast, sozusagen, den Umweg wettmachen können, so circa.
Genau, ja. Das ist eigentlich noch spannend.
Hast du, war das ein bisschen so der Plan, mehr zu schlafen oder ist das irgendwie noch Schlafbedürfnis oder irgendwie eher spontan?
Das war der Plan.
Spontan? Okay,
das war ganz klar der Plan. Ich würde sagen, das hat sich, glaube ich, auch gelohnt. Also ich könnte mir das gut, also das muss ich noch genauer anschauen, aber ich glaube, das war nicht falsch.
Ja.
Und ich würde das wahrscheinlich wieder so tun. Und es ist aber auch so, dass ich natürlich wusste, dass ich konnte mich zum Beispiel auf meine Achsenstraße verlassen. Also es war eben nicht die Achsenstraße, ich war auf der anderen Seeseite. Ich wusste, dass das funktionieren würde, weil ich halt die Region kenne. Und dann wusste ich auch,
dass... Du lebst ja eigentlich dort in dem...
Ja, 100 Kilometer, eigentlich zwischen Basel und der Axenstraße, ja. So auf dem Weg. Also wir sind, glaube ich, beide durch... Nein, du nicht. Ich bin durch Olten gefahren. Das ist eine Stadt, 5 Minuten von meiner Heimatstadt.
Okay.
Also, aber es ist sicher so, dass das so immer noch mein Trainingsgebiet.
Ja.
Von daher, ja, ich kannte das, genau. Und dann wusste ich auch, dass ich diese Abkürzung mit dem Valmora haben würde, die mich zwar auch ein bisschen nervös machte, weil ich wusste, das ist ziemlich tougher Gravel dann. Und deswegen habe ich mir das aber schon auch, also deswegen bin ich relativ entspannt ausgedehnt schlafen gegangen, jeweils.
Ja, du hättest ja nicht wissen können, ob Ihnen da vielleicht durchs Valmora.
Ja, war. Doch, das okay. Weiß ich schon, dass du das nicht spätestens nach der Rheintal-Extra-Runde wusste ich, dass du das also, wahrscheinlich nicht machen würdest.
Ich bin jetzt ja gefragt worden, ob ich das noch einmal so machen würde in der Schweiz, weil ich muss ja ehrlich sagen, ob das da beim Vierwaldstätter See die beiden Varianten Gravel und das mit den Stufen und so weiter, wo man das Radl tragen muss, ich habe es einfach im Vorfeld nicht wirklich gewusst und ich habe auch keine Infos drüber gefunden. Und wenn ich über so eine spezielle Passage nicht wirklich gute Infos habe, dann lasse ich lieber die Finger davon. Ja. Und jetzt bin ich gefragt, ob ich im Nachhinein, jetzt wo ich das irgendwie bei den anderen alle gesehen habe, noch einmal die gleiche Strecke fahren würde. Mhm. Den großen Umweg übers Rheintal. Und ich habe gesagt, ja, würde ich, weil meine Fähigkeiten sind sehr gut in der Ebene, auf der Straße und deine Fähigkeiten sind sehr gut im Gelände, logischerweise.
Ich denke, ja.
Das heißt, ich glaube, jeder hat für sich das Beste gefunden. Spannend wäre es, wenn wir mal die Strecke tauschen. Wenn du einmal ja, die 100 Kilometer Straßen machst und ich die Abkürzung ja. Im Gelände.
Ich glaube zum Beispiel gerade, du bist mit Straßenradschuhen gefahren.
Ja, genau.
Also ich glaube zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als ich dort durchging, es war wirklich, es hat richtig hart geregnet.
Ja.
Und die Stufen waren extrem rutschig. Also da hätte sich garantiert hingelegt.
Ja.
Mit dem Straßenschuhen. Das, ich meine, das ist auch noch ein Thema. Dass man eben schon rein das Material ist ja auch anders angelegt. Ich fahre ein Gravelbike, du fährst ein nicht ganz klassisches Straßenrad, aber trotzdem ja. Ein Straßenrad. Straßensystem gegen Mountainbike oder SPD, normales System.
Aber irgendwie ist das so viel Arbeit, das Routenplanen ist und so viel Aufwand, aber das sind halt genau die Punkte, was irgendwie das Ganze schon ziemlich geil macht, dass man auf seine Stärken und Schwächen hin sie ja die Strecke dementsprechend anpassen kann.
Also ich glaube auch, dass diese Ausgabe, ich hatte immer gedacht, diese Ausgabe sei so super eindeutig klar, aber eigentlich gab es jetzt wirklich zwei, drei Punkte, wo das unglaublich gut funktioniert hat, mit verschiedenen Athleten, Planen unterschiedlich.
Das ja.
Ist so. Ich meine, es gab ja auch noch, das war eigentlich fast schon ein bisschen der Gegenentwurf zu unseren Stärken. Es gab noch diese, wo wir uns vor, warte jetzt, Banja Luka, wie hieß das? Vor Bosnien-Herzegowina.
Ja.
Also wir fuhren durch Kroatien und ich ging ein bisschen...
In Zagreb haben sie die Wege getrennt.
Genau, ja. Genau. Und ich ging ein bisschen östlicher.
Ja, genau.
Und du ein bisschen eigentlich, was war das dann, westlicher, südlicher?
Genau, ich bin quasi südlich an Zagreb bei so einer Umfahrung vorbei und dann früher schon nach Bosnien über die Grenze und du bist halt im Norden durch Zagreb durch
mhm,
und genau. Dann weiter hinten über die Grenze und in kurz vor Banja Luka haben wir uns getroffen.
Genau, ja. Yeah.
Und wir waren zuerst tagelang innerhalb von 3 bis 5 bis 10 Minuten unterwegs.
Ja, und dann da richtig.
Und dann da hinten Zero. Wieder.
Ja.
Quasi Punktlandung.
Ja, und auch dort hat man dann gedacht, okay, jetzt spätestens müssen sich die Routen, wo sich die Routen wirklich trennen, sollte das einen Unterschied machen, auf irgendeine Art und Weise. Und dort war es eben, glaube ich, so, dass du hast die deutlich hügeligere Route gehabt und meine war ein bisschen flächer. Aber dort war es mal, ich glaube, ja. Das waren so ein bisschen.
Ich habe es in erster Linie deswegen gemacht, weil ich Zagreb den Verkehr umfahren wollte, weil durch Zagreb ist glaube ich echt nicht lustig.
Ja, es war nicht so geil.
Ja, und ein bisschen kürzer war das auch, was ich da gemacht habe.
Mhm,
ja, aber das war wahrscheinlich wenig entscheidend. Da wären wahrscheinlich beide ziemlich gleich schnell gewesen.
Ja, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber dort war ja dann der Abend eigentlich auch noch lustig. Dann sind wir irgendwie wieder so in der Nähe voneinander gefahren, hat man sich immer gesehen.
Also ich möchte kurz vorher, weil wir jetzt da die unter Anführungszeichen gemeinsamen Stunden oder gemeinsamen Nächte, was ich speziell gefunden habe, war, wie du dann von Livigno durchs Val Mora gefahren bist, die Offroad-Passage. Ich bin ja vor dem Schlafen noch weiter nach Bormio, habe in Bormio ein Zimmer gehabt und habe am Tracker gesehen, du pennst schon in Livigno und ich bin jetzt schon weitergefahren und ich dachte, boah, jetzt seht ihr wie eine Stunde Vorsprung, das wird super, jetzt habe ich endlich ein bisschen einen Vorsprung geschafft, gell? Und dann bin ich auch früher gestartet, du bist noch im Zimmer gewesen, du hast wieder ein bisschen länger Pause gemacht wie ich. Und dann habe ich meinen Tracker geschaut und habe gesehen, wieso fährst du nicht nach Bormio, was ist überhaupt los? Ich habe nicht gewusst, dass es dort den Weg gibt, echt nicht. Und dann warst du, ich habe mir gedacht, passt, ich bin super in Führung und plötzlich warst du wieder ein paar Minuten hinter mir.
Durch den
Abkürzer. Und dann haben wir eigentlich den dann waren ja die Radwege da durch Meran, Bozen, Brixen bis Lienz. Und ich war dann in Lienz auf der Tankstelle am Klo, dann hast du mich überholt. Da habe ich sogar einen Screenshot gemacht, da sieht man wirklich, ich habe 10 Minuten Stehzeit und du bist außen vorbeigefahren.
Ja.
Und dann warst du wieder 5 Minuten vorne. Und am Abend sind wir dann irgendwie beide in Jesenice aufgeschlagen.
Genau.
Da hat es wieder geregnet und ich habe noch kurz vor Jesenice es geschafft, auf der Booking-App ein Zimmer zu checken. Und dann habe ich gerade bei dem Typen, weil der wollte nicht, dass ich allein einchecke, der ist aufgeblieben, der hat gewartet auf mich und dann stehe ich dort, gebe ihm halt meinen Reisepass. Und plötzlich stehst du in der Tür und sagst, doch noch ein Zimmer frei ist. Ne? Und
ja, das war lustig. Also das war vor allem... Es ist mega neulich. Ich sah halt ein Haus, das Licht hatte.
Ja.
Und dann bin ich da rein und dann stehst du dort. Und ich glaube, dann habe ich so gesagt, ja, eben um Zimmer frei wäre. Und er hat gecheckt, dass wir uns kennen. Und er fand dann, ja,
der oder, dass wir das Gleiche machen irgendwie, ne?
Ja, irgendwie hat er es verstanden.
Mit dem Rad unterwegs sein.
Und er hat dann so gesagt, ja, der hat ja noch zwei Betten. Schlaf doch bei denen. Und wir haben dann logischerweise gefunden, nein, es geht nicht. Aber der hatte dann logischerweise keine Lust mehr, mir irgendwie eine alternative Lösung anzubieten. Ich habe dann gesagt, ich schlafe irgendwie hier im Gang oder so. Das wollte er dann natürlich nicht, weil der versteht ja nicht, was wir tun. Aber ich hatte dann mega Glück, es gab dort 4 Gasthäuser. Und das zweite war zu, das dritte war zu und das vierte war eigentlich auch zu. Aber dort hat es einen Hintereingang, der offen war. Und eine Telefonnummer, die man anrufen konnte, hat aber niemand abgenommen. Aber da gab es eine wunderbare Lobby und dann habe ich einfach in der Lobby vom Gasthaus geschlafen. Das war wie ein Zimmer. Aber ich war schon ein bisschen nervös, ob da noch nicht jemand kommen könnte. Aber es war im Rahmen. So.
Aber ich glaube, die Geschichte können wir jetzt nicht im Detail kommentieren. Aber es wurde heuer 2 Fahrer gegeben, die aus der Wertung genommen worden sind, weil sie laut dem GPS-Tracking eine gewisse Zeit miteinander bzw. nebeneinander gefahren sind. Und da ist auch irgendwie gesagt worden, dass sie gemeinsam, es hat halt stark geregnet und es war irgendwie Unterschlupf bei einer Tankstelle für eine kurze Zeit wegen dem Regen. Und auf jeden Fall ist es dann nicht irgendwie entschieden worden von der Rennleitung. Wie gesagt, wir können es nicht kommentieren, wir waren nicht dabei. Ja. Also eine sehr harte Entscheidung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe während des Rennens auch an das gedacht, wie wir uns quasi oft in Sichtweite quasi duelliert haben. Und ich war dann auch froh, dass wir quasi nicht im gleichen Unterkunft übernachtet haben, weil irgendwann kann die Rennleitung schon sagen, hey, die sind so oft in der Nähe voneinander, vielleicht fahren die doch nebeneinander oder irgendwie gemeinsam und das könnte zu Problemen führen. Und ich habe immer wieder Fotos gemacht, das hast du gar nicht mitbekommen, aber wenn du halt vor mir warst, habe ich das fotografiert, dass man sieht, okay, 200 Meter Abstand oder so. Und
ja, doch, ich habe das mal gehört, dass du das jemandem erzählt hast, dass du immer Fotos gemacht hast.
Ja, genau. Einfach nur, wenn irgendjemand sich glaubt, uns bei irgendwas zu ertappen, dann hätte ich sagen können, hey, man sieht auf den Fotos, dass wir nicht in der Nähe sind, sondern schon einen ordentlichen Abstand haben.
Ja. Nein, also da haben wir schon auch darauf geachtet, eben, ich glaube, wir haben so, das haben wir wahrscheinlich maximal mal 2-3 Minuten miteinander gefahren und irgendwie kurz
ein paar Minuten Smalltalk,
genau, und darüber gelacht, dass wir auch nach 3 Tagen noch am genau gleichen Punkt, also was für einen genau gleichen Punkt sind. Aber sonst gab es schon immer so den bewussten Move, okay, fährst du vorne oder fahre ich vorne. Ja, und das andere mit der ist ja keine Disqualifikation. Das ist, glaube ich, wichtig zu.
Genau, sagen, halt ja. Nicht in der General Classification,
genau.
Sondern nur als Finisher gewertet, ja. Wo es aber jetzt schon ja trotzdem eine harte Entscheidung ist.
Das ist mega hart, wenn du denkst, also ich glaube, es müssen ja nicht alle die Haltung haben, erster oder als andere ist egal, aber wenn du dann aufs Podest fährst oder denkst, du fährst aufs Podest, dann ist das mega hart da, dann quasi direkt nachher zu hören, hey nein, zählt nicht. Aber ja, ich glaube, ich denke auch nicht, dass wir uns da auf die Äste rauslassen sollten
Und
irgendwie die Wahrheit predigen sollten.
Nein, das gar nicht. Mir tun alle Beteiligten leid. Es ist eine schwere Entscheidung von der Rennleitung.
Mhm.
Und es ist sicher von beiden Seiten nicht alles perfekt gelaufen und mehr möchte ich gar nicht sagen.
Ja, voll. Aber ich glaube, ich sehe das genau auch so. Das ist eine scheiß Situation.
Ja. Auf jeden Fall haben wir nicht im gemeinsamen Zimmer geschlafen.
Genau.
Und dann einen Tag später haben wir uns schon wieder getroffen. Ich war kurz mal extrem angepisst, weil kurz vor Zagreb war ich vorne, stehe bei der Tankstelle, habe mir gerade was zum Essen gekauft und ich habe gerade meine Flaschen angefüllt, bist du vorbeigefahren.
Ja,
ich habe die
Kette gehört.
Ich habe die nicht gesehen, aber ich habe die gehört, die quietschende Kette. Ja. Und dann habe ich gewusst, du bist wieder so 2-3 Minuten vor mir und 3 Kilometer später war eine Baustelle, wo so ein kleiner Fluss, ich weiß nicht, ein Bach, ist da eine Brücke gebaut worden oder die Straßen weggerissen worden, irgendwas war da. Und ich bin nicht drüber gekommen, ich habe gesagt, das gibt's nicht. Wo kann man da vorbei? Ich habe müssen umdrehen. Wenn du auch umgedreht bist, hätten wir uns getroffen. Dann wärst du mir entgegenkommen. Du bist mir aber nicht entgegenkommen. Das heißt, ich habe schon ein bisschen Verfolgungsverhalten gemacht. Der Robin findet überall ein Offroad-Stück, wo er durchfährt. Was hat er da schon wieder gemacht?
Nein, es war mega. Es war, da hast du wirklich was verpasst. Es gab 10 Meter nebenan so eine Behelfsbrücke. Man musste eigentlich einfach so eine Einfahrt reinfahren und dann links. Und da gab es wirklich eine wunderbare Brücke, die sie extra gebaut hat für die Baustelle.
Ja, für mich war das so eine Siedlung mit Sackgasse und ich habe da irgendwie keinen Weg mehr gesehen, wo man da weiterkommt. Oder? Aber
ja, es war super. Aber ich weiß noch, ich bin da auch hingefahren und gesagt, scheiße Baustelle.
Ja.
Und bin dann irgendwie auch intuitiv nach rechts abgebogen und hab's dann wahrscheinlich wirklich durch einen riesen Zufall gerade gesehen. Weil es war nichts angeschrieben.
Genau, es war nichts angeschrieben.
Ich hatte wirklich Glück. So.
Und und dann am Abend haben wir uns wieder getroffen in Banja Luka. Mhm. Und da muss ich jetzt dazu sagen, da warst du besser drauf. Wirklich, da hast du mich von hinten eingeholt und überholt und warst in der Stadt einfach schneller. Ich habe da gerade ein bisschen eine Phase gehabt, da war ich echt, der Tag war hart und anstrengend und du warst so frisch und irgendwie bist du an mir vorbei. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt eine Möglichkeit, ich kann früher in die Pause gehen als du. Ich habe noch auf Booking wieder ein Zimmer gefunden am Südrand von Banja Luka und ich habe gedacht, du wirst sicher weiterfahren, weil es war erst 11:30 oder so, also recht früh für die Pause. Ja. Und ich dachte, mein Move könnte sein, wenn du vorbeifährst, und ich früh die Pause mache, aber nur kurz schlafe, dass ich dann wieder vor dir aus der Pause rausgehe und die dann quasi im Schlaf überhole. Und es hat eigentlich irgendwie so funktioniert, aber du hast halt noch ein gutes Reifenpech gehabt, gell? Das, was noch mitgespielt hat.
Ja, also man könnte dieses Reifending jetzt so als die große Zäsur beschreiben, aber das war schon nicht so. Also ich würde sagen, das begann eigentlich damit genau, dass ich weiterfuhr. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, ich gehe dann so in einer Stunde mal schlafen, aber das Problem ist, dann kommst du aus diesem Banja Luka raus und dann ist es ziemlich lange sehr schwierig, ein Hotel zu finden.
Da gibt es nichts mehr.
Da gibt es eigentlich nichts mehr,
genau. Du gehst dann bergauf und dann sind nur mehr ein paar Bauernhöfe und ganz kleine Dörfer.
Ja, genau, und dann gibt es mal ein Restaurant.
Und das habe ich gekannt und ich habe gewusst, entweder in Banja Luka ein Zimmer oder danach gibt es nichts mehr.
Das habe ich nicht gewusst.
Ja.
Also das hätte man wissen können eigentlich, unabhängig ob man das Biard gefahren ist oder nicht. Das hätte man eigentlich wissen müssen, denke ich. Es war aber dann bei mir so, dass ich einfach weitergefahren bin und ich hatte dann eigentlich auch kein Problem. Dachte ich, okay, schlafe ich draußen. Ich hatte die ersten Tage immer schön die Hosen gewaschen und gewechselt. Also so diese Nässe war kein Thema mehr. Ich hatte locker ausreichende Strom in den Akku-Packs und so. Und hatte dann ein Restaurant gefunden, wo alle all diese Sitzkissen von den Bänken und so noch draußen waren. Hab mir eine mega nice Matratze gebaut auf dieser Terrasse. Und dann am Morgen irgendwie wollte ich eigentlich, das war so der Zeitpunkt, wo ich schon reduzieren wollte mit Schlaf. Aber ich habe dann wirklich, ich habe verpennt. Ja. Ich habe eine Stunde und 20 Minuten zu lang geschlafen. Was eigentlich komisch ist, weil mir das noch nie passiert ist. Und dann hattest du dort sicher mal einen Vorsprung, genau. Ja. Und dann war es aber auch noch so, dass ich dann kurz vor Sarajevo ich hatte 40 Kilometer nach dem Start, musste ich meinen Vorderreifen plagen. Ich hatte eine Scherbe erwischt und dort den kleinen Plug reingemacht. Und ich wusste, der wird sich früher oder später lösen, deswegen hatte ich den kleinen genommen, um dann auf den großen zu wechseln. Damit ich dann, sobald ich den großen reinmache, für neue Reifen ausschauen. Mhm. Also ich wusste, das würde sich wahrscheinlich, also ich vermutete, dass der Plug nicht 4000 Kilometer halten würde, aber hat ihn doch gut 2000 gehalten, was ziemlich wild ist. Und das war dann gleich in Sarajevo, dass der kleine Plug fertig war und dann konnte ich direkt eigentlich an der Strecke zu einem Fahrradladen hin. Und da hattest du aber, glaube ich, so 20 Kilometer und das war dann halt nach dem Reifenwechsel 40 Kilometer. Und ja, jetzt könnte man sagen, dort hättest du die große Distanz gemacht, aber das stimmt schon nicht. Also es gab da vorhin schon so ein bisschen eigentlich einen Riss. Ich hatte da, so wie du vielleicht am Abend zuvor, keinen guten Abend hattest, keinen guten Morgen. Und deswegen würde ich sagen, dieser Reifendefekt war nicht weiter schlimm. Höchstens in Bezug auf, ich hatte dann halt so Citybike-Reifen, die sicher nicht den tollsten Rollwiderstand hatten. Dafür ein Pannenschutz, wahrscheinlich wie ein Panzer.
Mit denen hast du keinen Defekt mehr gehabt, oder?
Ich hatte noch einen Platten, aber da habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Ja. Also, das habe ich durchgeschlagen und dann wusste ich sofort, okay, das ist ein Platten. Aber die haben wir schon geholfen in den Offroad-Passagen. So. Aber schnell waren die nicht.
Ja, apropos Offroad-Passagen, ich war ja zum Beispiel bei Parcours 2 in Slowenien, hat es ein kurzes Schotterstück gegeben am Ende, das war aber ganz easy, also das war wirklich sauber, feine Schotterstraße. Mhm. Und da haben wir uns auch kurz gesehen, weil ich war ein paar Minuten vor dir durch und ich bin gerade weggefahren vom Supermarkt und du bist gerade angekommen.
Stimmt,
ja. Und ich habe nur so im Spaß gesagt, dass ich überrascht war, dass du mich nicht eingeholt hast am Schotter. Mhm. Und ich weiß nicht, du hast gesagt, du bist aber trotzdem auch sehr vorsichtig, weil du halt aufpasst auf die Reifen und
Ja, zu Beginn habe ich schon, eigentlich bin ich keine Risiken eingegangen bezüglich Reifen. So.
Und hast du mir geschaut, warst du auf Parcours 3 dann schneller wie ich?
Habe ich nicht geschaut, weiß ich auch nicht. Könntest.
Aber ich glaube, mega schnell war dort niemand, oder zumindest niemand von uns beiden.
Nein, ich glaube, wir waren eh nie mega schnell auf den Parcours. Ich meine, dann auch den Final Parcours waren wir, glaube ich, ziemlich langsam. Also ich war sicher langsam. Du hattest auch deine Probleme. Ich glaube, aus dem Parcours kann man das irgendwie nicht ablesen. Aber vielleicht ist es mehr so die Dynamik, die dann vor dem Parcours und nach dem Parcours durch dieses Gravelstück entsteht, oder? Also zum Beispiel, was bei mir wahrscheinlich das wichtigste Gravelstück war Ende Albanien.
Die normale Bundesstraße?
Genau, ja. Also das war, ich würde sagen, vor der Grenze war wahrscheinlich 30 Kilometer ein Gravel.
Ja.
Und das war wirklich so...
Brutal, oder?
Das war ziemlich hart, genau. Und dort wusste ich irgendwie, dort hat es irgendwie noch einen Post gemacht und ich hatte irgendwie eine super Zeit. Ich hatte so wirklich, kam super vorwärts, hatte null Mühe mit den Straßen und so. Und zum Beispiel dieser Gravel-Abschnitt, den niemand als das taxiert bis heute, der war für mich, glaube ich, viel wichtiger als zum Beispiel irgendein Gravel-Abschnitt auf einem Parken. Weil ich dort habe ich so gemerkt, okay, da kann ich Unterschiede machen. Da fühle ich mich mega wohl. und du wahrscheinlich weniger.
Ja, ich habe da glücklicherweise im Vorfeld ordentlich eingekauft, weil da hat es ja schon recht wenig zum Kaufen gegeben.
Ja, das stimmt.
Und ich war sehr früh dort, da war noch alles zu. Und dann habe ich einen Laden gefunden, das war so eine Kombination aus Kaffee und, also die Einheimischen waren dort gerade frühstücken ein paar. Und es soll aber quasi was zum Kaufen geben. Und da habe ich alle 4 Flaschen voll gemacht und ordentlich einkauft, weil ich mir gedacht habe, wer weiß, wann das nächste kommt. Gell? Mhm. Und dann ist eigentlich das 30 Kilometer Gravelstück bald losgegangen. Ja. Und da war ich echt froh, dass ich voll auftankt habe, weil dort hätte es ja unterwegs auch nichts mehr geben zum
ja,
Kaufen.
Ja, da gab es ganz sicher nichts. Ja.
Und dann auch in Griechenland über der Grenze hat es längere Zeit noch nichts gegeben. Also das war schon alles zusammen.
Ja, das stimmt. Ja, da gab es lange. Also ich musste wirklich ich weiß nicht mehr, wie so meine generelle Food-Situation war, aber ich weiß, dass ich an der Grenze Wasser holte beim Zollbeamten. Also ich ging da kurz rein und habe Wasser geholt.
Hat er eigentlich Bescheid gewusst, was du machst?
Nein, aber war jetzt nicht irgendwie, hast du mir erzählt?
Ich bin gebrieft eigentlich.
Ja, wirklich.
Ich bin zur Grenze gekommen und bin eigentlich durchgefahren, weil der Schranken, zuerst war ein Schranken offen, dann war niemand da, es war einfach alles leer und der zweite Schranken war schon zu, aber da bin ich dann einfach vorbeigefahren, weil ich mir gedacht habe, naja, erster Schranken offen, kein Mensch da, einfach durch. Ne? Dann hat aber irgendwer mir nachgerufen, hey, sofort umdrehen und retour und dann bin ich dort gestanden, der eine Typ hat mich quasi alles sehr freundlich, kein Stress, aber er hat gesagt, hey, ich muss ein paar Minuten warten, bis der Grenzbeamte kommt und dann habe ich mit ihm halt ein bisschen geredet und habe ihm gesagt, ja, in den nächsten Tagen werden da einige 100 Leute durchkommen und dann hat er irgendwie neugierig gefragt, ja, was da vielleicht los ist und ich habe ihm gesagt, ja, da gibt es ein Radlrennen und
der kommt Englisch, oder?
Der kommt Englisch, ja, und dann habe ich ihm die Tracker-Seite gezeigt und dann war er ganz interessiert und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht habe ich ihn jetzt zum Fan gemacht.
Nein, aber also er hat nichts gesagt, aber er war auch nicht ein überraschter Fan. Ja. Und er hat mir Wasser gegeben.
Okay.
Ich konnte reinholen gehen. Immerhin.
Hast du den Parcours 3 in Albanien eigentlich als schwierigsten empfunden? Er war ein bisschen so ausgeschrieben, der Gravel-Parcours schlechthin. Ich muss sagen, ich habe ihn nicht so arg gefunden als zum Beispiel den Finish-Parcours oder.
Ja, ja, wäre jetzt genau auch meine Antwort gewesen. Ich hätte auch gesagt, dass Finish-Parcours war. Finish-Parcours hat mir wirklich, wirklich viel abverlangt. Ich würde nicht sagen alles, sonst wäre ich irgendwo stehen geblieben. Aber Parcours 3 war so, ich glaube, das spielt immer auch eine mega wichtige Rolle, oder? Wenn man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man weiß, okay, jetzt fahre ich da über eine Stunde über einen Hügel, wo nichts sein wird, wo ich mich wirklich konzentrieren muss, keinen Defekt zu haben, dann ist es was völlig anderes, wie wenn man irgendwie 150 Kilometer vor dem Ziel steht und denkt, ah geil, jetzt bin ich dann gleich dort. Und dann fährt man die ersten 10 Kilometer und merkt, nein, du bist garantiert nicht gleich dort. Das macht schon einen Unterschied.
Ja, Wahnsinn. Wie sehr hast du geglaubt, das Rennen noch umzudrehen bei 4A und 4B? Also nochmal zur Erklärung, das waren die Parcours 4, Checkpoint 4, wo man die 3 Segmente gehabt hat. Und zwischen dem ersten und zweiten Segment war quasi die von der Rennleitung bewusst so hingelegte quasi Option, was logischerweise du gemacht hast, oben drüber über den Gravel, Goat Track, also Ziegenpfad, habe ich jetzt irgendwo gelesen in so einem Forum, glaube in der Transcontinental Facebook-Gruppe haben sie das immer als Ziegenpfad bezeichnet, oder halt den großen Umweg über die Straßen, den ich gemacht habe. Und hinkommen bin ich ja, glaube ich, mit 5 Stunden Vorsprung. Und rausgekommen bin ich mit 3 Kilometer Vorsprung.
Ja. Halt kurzfristig. Aber mit mehr Schlaf.
Ja, genau.
Ich glaube, dass. Also, ich habe schon daran geglaubt, dass man da das Momentum drehen könnte. Ich war mir total bewusst, dass das bedeuten würde, dass ich weniger Schlaf hatte. Aber ich hatte gedacht, okay, ich habe zu dem Zeitpunkt auch mehr geschlafen als du. Also, dass ich da schon
noch
so ein bisschen Guthaben hätte. Und dann denke ich, dass wenn diese Abkürzung vielleicht eine Stunde schneller gewesen wäre, und das hat man zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, plus habe ich den falschen Weg genommen, habe ich im Nachhinein gesehen, dass man da vielleicht nochmal sowieso eine halbe Stunde rausgeholt hätte, wenn man das korrekt gemacht hätte. Ja. Aber eben nein, zu dem Zeitpunkt, ja, ich glaube ganz klar daran, dass man hier das Rennen drehen kann. Ich glaube nicht daran, dass das irgendwie dann zu einer Führung führen würde, die dann irgendwie einen Unterschied oder einen fixen Unterschied bedeuten würde, sondern ich hatte wirklich eher geplant, dass das einfach bedeuten würde, man sieht sich wieder mal quasi vor dem letzten Checkpoint, man kommt vielleicht zusammen zum letzten Checkpoint, und dass das die Dynamik völlig drehen könnte, weil du wirklich jetzt eigentlich dich fast schon auf deinen Sieg wahrscheinlich eingestellt hast, so ein bisschen. Und dass wenn da plötzlich dann jemand wieder kommt, der einem das nochmal wirklich streitig macht, das ist schon schwierig.
So mal so, ich habe gedacht, 5 Stunden aus eigener Kraft wird es für dich ganz schwer, aber ich habe natürlich gewusst, mir kann noch so viel passieren. Also es kann noch so viel schief gehen. Und es war noch bei Weitem nicht klar. Nur habe ich gedacht, wenn bei mir nichts schief geht, habe ich natürlich gute Karten.
Ja.
Und ich bin dann halt da in Teodoriana, wo du quasi vom Berg runterkommst, aufgewacht und habe einen Tracker gesehen, 3 Kilometer. Du bist gleich da. Und ich bin sehr beschleunigt in meinen Aktivitäten dann aufs Rad gesprungen quasi und bergab gefahren, und du warst halt knapp hinter mir. Mhm. Wohl wissend, dass ich gerade 3 Stunden geschlafen habe und du wirst wahrscheinlich demnächst schlafen gehen müssen. Und ich glaube, unten war dann recht bald der Moment, wo du dann eh dich hingelegt hast,
ja, anscheinend, oder? Nur kurz, aber schon, ja. Also ich glaube, da war auch so eben, ich habe das natürlich auch gecheckt, der ist nicht so weit von mir. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich da einfach kurz noch vor dir gewesen wäre, das hätte mir einen mega Boost gegeben, genau. und dich wahrscheinlich ziemlich angekackt.
Und ich habe genau gewusst, ich muss jetzt schauen, dass ich jetzt vorne bleibe. Und wenn es nur 2 Minuten sind, weil wenn du das im Kopf weißt, du bist jetzt vor mir, dann hast du wahrscheinlich mehr Energie als. Dann bekommst du Flügel.
Ja.
Und dann kommst du vielleicht mit sogar ohne Schlaf durch oder so. Und ich mir dachte, ich muss jetzt Gas geben, und wahrscheinlich bin ich jetzt frischer. Ich konnte jetzt auf der Straße ein bisschen abhängen. Mhm. Und dann habe ich echt, war ich ein bisschen erleichtert, wie ich gesehen habe, okay, du kommst jetzt nicht näher und bleibst dann kurz stehen.
Ja.
Und
dann genau so war das.
Ja.
Da habe ich genau das Gleiche erlebt, einfach von den unterschiedlichen Seiten hier.
Dann von Meteora weg. Ich habe mir gedacht, du wirst sicher nochmal von Meteora die kürzere Bergstrecke nehmen Richtung Finish, bist dann aber gleich wie ich gefahren, also quasi U-Turn und diese Schnellstraßen oder diese schnellen Landstraßen flogen dahin. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, wenn du mir jetzt auf der Ebene folgst, dann glaube ich, habe ich gute Karten.
Ja.
Weil auf der Ebene wirst du mich, glaube ich, nicht einholen.
Das war auch ein Gedanke von mir, und zwar tatsächlich so, dass ich kurz die alternative Route checkte, und dann habe ich die angeschaut. Also, und ich habe im Vorhinein gewusst, ich werde unten durchfahren, weil ich überzogen war, dass diese Route schneller ist. Und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ich muss was versuchen, und habe die Route gecheckt und habe gesehen, nein, die ist nicht schneller. Also da kannst du versuchen, was du willst. Das wird sich nicht lohnen, auf keine Art und Weise. Dann habe ich eher gedacht, okay, vielleicht könnte ich irgendwie Glück haben mit dem Wind, weil ich gesehen habe, dass es mega windet. Es war dann genau das Gegenteil der Fall, glaube ich.
Die hat ein paar Mal gedreht, glaube ich, also.
Ja, also ich bin den ganzen Tag im Gegenwind gefahren eigentlich.
So. Ich habe zuerst kurz Rückenwind gehabt und später dann auch Gegenwind, ja.
Okay, ja. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, auch wenn ich gewusst, oder ich habe dann gedacht, ja, die Dot Watcher, die finden das wahrscheinlich ziemlich schade jetzt. Aber der Fall war klar.
Ja. Hey, und dann finnischer Parcours war für mich der schlimmste Moment im Rennen. Trotz allem. War es bei dir auch so?
Zu Beginn nicht, weil ich gesehen habe, dass du nicht vorwärts kommst. Und dann redet man sich natürlich ein, so, der hat Probleme, den kann man noch...
Die Hobby kommt, ja.
Und dann habe ich aber festgestellt, ja, dass du die Probleme wahrscheinlich auch aus einem Grund haben oder gehabt hattest, weil einfach der Finisher-Parcours generell so dermaßen langsam und dermaßen anspruchsvoll war, dass deswegen kam ich auch kurz noch näher, als du im Parcours schon warst und ich noch auf der Straße. Und dann muss ich aber sagen, dass unten an diesem tiefsten Punkt des Parcours, eigentlich in der Mitte etwa, diesem Tal, wo sich so die Hitze staut, da war ich komplett leer. Da ging gar nichts mehr. Ich hatte wirklich wieder mal knapp einen Hitzeschlag so gefühlt. Viel zu wenig Essen dabei, weil man so natürlich so ein bisschen beginnt abzuhängen. Nein, das war, also ich glaube, ich musste selten so hart leiden wie dann in der zweiten Hälfte des Finisher-Parcours. Das war schon knallhart. Ja.
Aber hast du auch schieben müssen, ganz am Schluss?
Nein, das ist eben das Komische. ich war wirklich so im Loch, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, das wird jetzt nicht wissenschaftlich korrekt sein, aber mir hat es irgendwie ein Elektrolyt rausgeknallt oder so. Mir fehlt wirklich etwas. So. Und irgendein Vitamin, das nicht mehr vorhanden ist. So hat sich das angefühlt. Und ich habe dann, ich sage jetzt 30 Kilometer vor dem Ziel, gab es dann zum ersten Mal wieder so einen Vorort, glaube ich, von Thessaloniki oder einfach whatever. Und dort habe ich so eine Art Powerade, also so ein Elektrolytgetränk und einen Fruchtsaft getrunken, weil ich dachte, okay, das ist das, was mir jetzt am ehesten hilft. Und das hat irgendwie wirklich funktioniert und ich war innerhalb von 10 Minuten wie neu geboren und habe dann auf die Uhr geschaut und habe gesehen, okay, ich könnte es eigentlich unter 9 Tagen Outlook schaffen. Das war eigentlich mein Ziel von Anfang an auch. Habe dann vergessen, dass sowieso eine Stunde Zeitverschiebung gibt. Ja. Das heißt, es war sowieso easy. Aber ich fand dann, okay, gut, dann beenden wir diese schöne Ausfahrt so ein bisschen in Style und geben noch eine Stunde Vollgas.
Ja.
Und das war dann wirklich ganz kurz vor dem super steilen Teil auch. Und ich bin so da rangefahren und fand so, nein, nicht mit mir da. Da ballere ich jetzt Vollgas hoch. War sicher nicht optimal für die spätere Generation, aber ich hatte da noch mal eine Stunde, nachdem ich wirklich hart gelitten hatte. Und zwar wirklich so, wie wahrscheinlich im ganzen Rennen nicht, war die letzte Stunde super. Ja. War richtig toll.
Vom Robert Müller habe ich auch gehört, dass der noch in der Stadt bergab gestürzt ist, weil da hat es ja so 20% steile Abfahrten gegeben auf Pflasterstein, Fußgängerzone oder so ganz schmale Gassen.
Mhm.
Also das hat mich völlig fertig gemacht, weil halt es war kein entspanntes Einrollen ins Ziel und Genießen, sondern es war bis zur letzten Minuten eigentlich ist es immer härter geworden. Also
ja, das stimmt.
Für mich war so, man denkt sich, man hat das Schlimmste hinter sich, wenn man Parcours 3 in Albanien hat, so irgendwie. Und ich habe immer gedacht, okay, dann habe ich noch den vierten Teil, also mit dem, wo du im Gravel-Segment warst, und da waren wirklich brutal steile und viele Anstiege auf der Straße. Okay, der ist auch geschafft. Und jetzt nur mehr der finnische Parcours. Und dann beginnt der finnische Parcours mit einem fürchterlichen Gravel-Teil. Und ich habe gedacht, okay, der ist irgendwie überstanden. Noch Sturz und noch Tracker-Verlust und noch Reifendefekt und alles. Mhm. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist wirklich das Schlimmste hinter mir. Dann kommt der zweite Offroad-Teil im finnischen Parcours. Da habe ich dann auch schon geschoben, weil ich habe die Nerven komplett weggehaut. Und wie ich das geschafft habe, okay, jetzt wird das Schlimmste hinter mir. Und dann kommt noch die Einfahrt Thessaloniki. Und ich habe gedacht, bis zum letzten Moment wird es immer schlimmer. Ich habe da völlig einen Verfolgungswahn gekriegt. Ich glaube, die Rennleitung, das sind alles Sadisten und die wollen uns da bestrafen und klönen und so weiter.
Nein, ich glaube, bei mir war es schon ähnlich, nur irgendwie ist es dann irgendwann gekippt, dass ich so dachte, okay, wenn ihr dieses Spiel mit mir spielt, dann spiele ich es eben mit.
Okay.
So. Und das hat dann gut funktioniert für die letzte Stunde. Aber also ich kann das völlig nachvollziehen. Ich fand auch so, nach Parcours 4C dachte ich so, okay, noch ein bisschen der Küste entlang, ist doch schön.
Ja.
War nicht so schön.
Da kommt jemand ins Ziel.
Alle am Applaudieren. Ja, heute kommt viel ins Ziel.
Ja. Wir haben jetzt, wo wir aufnehmen, noch einen Tag bis Zielschluss, gell?
Ich glaube, heute kommen so die noch nicht komplett kaputt ins Ziel kommen. Ab morgen sind wieder die mit Verfolgungswahn wahrscheinlich.
Was hast du eigentlich, oder was glaubst du, waren deine größten Zeitverluste?
Ich habe es nie geschafft, die Schlafzeiten so, oder die Stehzeiten bei den Schlafpausen so gering wie möglich zu halten. Also ich war da muss ich sagen, da war ich wirklich zu wenig effizient. Wenn ich 3 Stunden schlafen wollte, dann hatte ich am Ende fast 4 Stunden Stehzeit. Und das geht natürlich eigentlich nicht. Da kann man sich daran arbeiten. Ich glaube, das war ganz klar der größte Zeitverlust. Bei dir?
Ich glaube, bei mir war es aber sehr ähnlich. Also für 3 Stunden Schlafpause waren es circa 4 Stunden Stehzeit. Kann man sicher mit mehr Stress noch verbinden und 10 Minuten schneller sein, aber ich glaube, dass untertags die kurzen Minuten, die man verliert, beim Einkaufen, bei der Toilettenpause, beim, keine Ahnung, gerade am Ende, wo man dann wirklich ein bisschen nachlässig wird beim Einkaufen, dass da viel mehr Zeit noch möglich ist.
Ja, das stimmt.
Wenn man die Konsequenz beim Einkaufen vom Anfang bis zum Schluss beibehält hat.
Das wäre krass, du musst halt
der Mann an der Kasse mitspielen, ne? Weil in Griechenland braucht der Typ an der Kasse halt 10 Minuten länger.
Ja, das stimmt. Ich begann dann dafür in Griechenland schon das Zeug einfach an der Kasse zu essen und dann die leeren Verpackungen aufs Band zu legen. So. Aber ja, das stimmt wahrscheinlich. Nur irgendwie, ich glaube...
Es gehört halt einfach auf was dazu, oder?
Ja, und ich glaube, gegen Ende braucht man ja auch viel öfter mal so ein bisschen Seelenbalsam.
Ja.
Und das ist eben schon so, 5 Minuten keinen Stress zu haben.
Ja.
5 Minuten mal auf irgendwas rumzukauen, dass man nicht einfach auf dem Fahrrad sonst runterschlingen würde, ausraten. Ich glaube, es ist schwierig, da wirklich genau gleich effizient zu sein wie am Anfang. Auch rein zum Beispiel, zu Beginn ist ja kein Problem, in die Trikottasche zu greifen und da irgendwie mit was zu essen. Aber ich glaube, gegen Ende das Richtige zu finden mit den tauben Händen, mit der Schulter, die wahrscheinlich auch ein bisschen sauer ist, schon wird ja auch schwieriger.
Ja, man wird schlechter beim Steuern, oder so. Das Gleichgewicht freihändig fahren, kurz einmal, oder darf man nicht laut sagen, man darf nicht freihändig fahren.
Genau.
Wir sind natürlich nicht freihändig gefahren, aber rein das einhändig fahren, man wird ein bisschen unsicherer und die Balance ist ein bisschen schlechter und die Sturzgefahr durch so, weiß ich nicht, blöde Manöver nimmt ein bisschen zu.
Nimmt schon zu, ja, genau. Also, ja, und eben, also ich meine, du kannst auch trotzdem auf dem Sattel sitzen, kannst du gar nicht mehr recht.
Genau.
Was man halt komisch machen muss, wenn man isst oder wenn man trinkt. Ja.
Ich glaube, grundsätzlich war es ganz eine gute Ausfahrt.
Ja, also eben, wie gesagt, ich meine, mir das Transcontinental zu fahren bedeutet die Welt für mich. Das ist schon, also das ist richtig, das ist ein absolutes Highlight von meinem Jahr. Ich denke, für dich auch. Und ich habe mega Bock, da versuchen, im zweiten Teil die Minuten einzusparen beim Einkauf.
Das heißt, du planst du schon, wann du wieder mal dabei bist?
Ja, ich habe mir da jetzt viel Gedanken gemacht. Und eben, wie gesagt, eigentlich hätte ich mich nächstes Jahr an Silk Road wagen wollen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich will da schon nochmal einen Versuch starten. Also ich bin mir heute 90% sicher, dass ich nächstes Jahr noch mal fahren werde. Auch unabhängig von den Checkpoints.
Der Race Coordinator hat schon gesagt, sie machen jetzt wieder quasi Erkundungsreise am Heimweg für nächstes Jahr. Und nächstes Jahr ist ja 10-Jahres-Jubiläum. Aha. Und da wollen sie irgendwas Spezielles machen. Also das klingt einmal nicht gut, muss ich sagen. Aber...
Ja, aber du bist dabei, oder?
Es ist bei mir so schwer zu sagen. Also irgendwie, es ist halt immer wieder cool. Und wenn ich weiß, es werden gute Leute am Start sein, ich habe gehört vom Abdullah Zainab, der Australier, aha, der auch viele Rennen schon
gewonnen hat. Rhino Run und so, glaube ich.
Rhino Run gewonnen, Trans Am Bike Race gewonnen und von dem ist auch irgendwie, wird gesagt, dass er nächstes Jahr dabei ist oder so. Mhm. Also umso mehr gute Leute am Start sind, umso mehr habe ich wieder Bock drauf, aber ich kann es nicht sagen. Vielleicht mache ich was anderes, aber noch mehr Gravel wünsche ich mir nicht. Also, das sind vor allem in Straßenradl, ich hätte gern Rennen auf so viel möglich Asphalt, aber.
Ja, verstehe ich schon.
Wir werden sehen, was nächstes Jahr anbieten.
Ja. Was wäre dann was anderes für dich? Also.
Das Three Peaks Bike Race interessiert mich sehr.
Ja.
Irgendwie interessiert mich auch natürlich das Trans Am, weil es zum Race Across America einfach die super Kontrastveranstaltung ist. Mhm. Aber ich finde die Organisation sehr schräg irgendwie, weil es, glaube ich, kaum eine gibt.
Ja.
Und ja, also so genau kann ich es echt nicht sagen.
Ja. Aber das ist schon mal, das sind so ein paar Kandidaten.
Ja, es ist ja das Race Across America immer wieder noch Überlegung. Also das ist auch noch nicht komplett abgeschlossen, aber das ist halt dann wieder, das wäre dann wieder eine andere Sache irgendwie.
Ja. Ja.
Aber wäre natürlich cool, wenn wir uns wieder mal beim Rennen treffen. Echt, wäre super.
Ja, ich find's schon nice. Also ich finde, Stand heute ist ja auch ein bisschen so, dass du jetzt ganz sicher das Maß aller Dinge bist. Und dann wäre es schon spannend, sich auch daran messen zu können nächstes Jahr. Das würde mich schon reizen.
Es war ja umgekehrt so. Ich habe wie nicht gewusst, ob ich jetzt noch ein zweites Mal teilnehme oder nicht. Da habe ich auch hin und her überlegt. Und dann habe ich eigentlich nur von dir gewusst, dass du sicher wieder dabei bist. Mhm. Und es war für mich auch so, okay, wenn der Robin dabei ist, dann ist meine Motivation auch stärker, weil dann wird es ein cooles Rennen. Und ich finde es ja nicht gut, dass es keine Starterliste gibt. Die wird irgendwie zwei Wochen vor dem Rennen veröffentlicht. Mhm. Ne? Und das ist ein bisschen komisch. Das hätte ich schon interessant gefunden,
zu sehen,
ja, wer ist dabei und wer ist nicht dabei.
Ja, das deswegen stimmt.
Muss man da wie bei der Streckenplanung viel recherchieren und ein bisschen Detektivarbeit leisten, um rauszufinden, wer mitfährt.
Ja, ich muss sagen, ich habe dann zum Beispiel, ich habe am Hope 1000 rausgefunden, dass Mara fährt. Also den wir zuvor erwähnt hatten. Er hat im Ziel auf mich gewartet, er wohnt dort ganz in der Nähe. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ja, fährst du Transcontinental? Und ich hatte eigentlich gehofft, dass er Nein sagen würde. Weil irgendwie so, ich finde auch, ja, mich motiviert es mega, wenn Top-Leute mitfahren. Aber dann im Moment, wo ich es erfahre, macht es mir trotzdem Angst. Ja. Also ich finde auch für mich so klar, jetzt sage ich so, ja, Christoph muss unbedingt mitfahren nächstes Jahr. Aber wenn ich es dann schwarz auf weiß sehe, dann habe ich schon kurz so zwei, drei Tage ein bisschen, denke ich, ja, wäre schon jetzt lockerer gewesen, wenn der nicht dabei wäre. Aber nein, unterm Strich finde ich eben auch so viele gute Leute wie nur irgendwie möglich. Das macht's. So kann man Grenzen auslaufen, glaube ich.
Eine letzte Frage noch. Ich kriege immer wieder Kommentare zu meiner Frisur. Nicht aerodynamisch und im Sommer, weiß ich nicht, wegen der Temperatur, die langen Haare. Wir haben circa die gleiche Frisur. Ja, was sagst du dazu?
Also ich nenne es gar nicht um die Frisur. Nein, ich kriege auch Kommentare, tatsächlich. Auch wegen Temperatur. Und irgendwie habe ich dann mal während dem Rennen das Gefühl, ja, die haben alle recht. Ich hätte die Haare abschneiden müssen. Und dann, ja, Aerodynamik, irgendwie ein paar haben bei mir auf Instagram kommentiert, ja, wenn du die Haare abschneidest, bis vor dem Christoph. Ja. Nein, aber ich, keine Ahnung, ich behalte die Haare so, das ist schon gut.
Und aber das Lustige ist ja, der Anatol, der als dritter im Zug war und wie wir vorbesprochen haben, jetzt leider nicht mehr in der Wertung ist, der hat die gleiche Frisur wie wir.
Die gleiche Frisur.
Das heißt, eigentlich, theoretisch, das Podium schaut komplett gleich aus.
Genau, gleich.
Vom Hairstyle her.
Wieso eigentlich? Also für mich ist es einfach so, ich find, mir steht das irgendwie und es ist pflegeleicht so. Ich glaube, deswegen habe ich das. Es ist gar keine bewusste Entscheidung.
Cool. Ja, bei mir ist es irgendwie auch ähnlich. Also, ich habe so viele Jahre abrasierte Haare gehabt.
Ja, das ist ja eigentlich und so deine Originalfrisur, genau. Ist eigentlich. Ja.
Und jetzt hole ich das ein bisschen nach, einfach die Haare wachsen zu lassen und schauen, was passiert. Ja.
Ich hatte mal wirklich richtig lange Haare, aber das ist dann auch das ist dann nervig natürlich.
Na cool, aber jetzt für alle, die zuhören, also. Wer beim Transcontinental aufs Podium will, braucht eine Surferfrisur.
Genau. Ja. Und wer keine, ich sag nimm, so Frusle, wer keine Locken hat, der hat leider keine Chance.
Das gar nicht. Wir könnten dann ja uns nochmal zur Finisher Line rüberbegeben, oder? Und ein bisschen mit applaudieren, wenn die nächsten ins Ziel kommen.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Finde ich nichts als richtig.
Ne? Ja.
Also ich genieße es auch, finde ich, finde das voll nice hier an der Finisher Line.